Ihr Lieben, wir haben in den letzten Wochen wirklich starke Predigten gehört und es ging um Menschen. Es ging um Menschen, die aus unterschiedlichsten Beweggründen etwas getan und gemacht haben. Aber das Ziel von allen diesen Personen aus der Bibel war, eigentlich Liebe zu bekommen. Ihr Ziel war, geliebt zu werden. Das war ihr Ziel. Geliebt vom Ehepartner, geliebt vom Umfeld, geliebt von Gott. Das war ihr Streben danach. Liebe ist ein ganz starker Beweggrund und ist untrennbar verbunden mit dem, was uns ausmacht, was unsere Identität ist. Wir haben viel von Lea gehört. An einem Sonntag war ich nicht da, aber ich habe zwei Predigten darüber mitbekommen, die sehr stark waren. Liebe ist untrennbar mit unserer Identität verbunden und bewegt uns zu vielerlei Dingen. Jesus wurde mehrfach von Schriftgelehrten und Pharisäern versucht und gefragt und sie haben ihm immer wieder versucht, eine Falle zu stellen, in der er sich fängt. Und eine dieser Fragen war, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus hat gesagt, naja, was steht denn im Gesetz geschrieben? 5. Mose 6, Vers 5. Das weiß jeder Jude, was da geschrieben steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und, das hat Jesus hinzugefügt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das liest sich so leicht. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und alles, was bei den Propheten steht. Was bedeutet das? Ich glaube, dass Jesus in der Zeit, wo er auf Erden war, genau das einfach vorgelebt hat. Was das bedeutet, dass an diesem Gebot, in diesen beiden Geboten, das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Und ich glaube, wenn du herausfinden willst, was das Wesen der Liebe ist, wenn du das Wesen der Liebe ergründen willst, wirklich, und es nicht nur dabei belassen willst, dass du diesen Bibelvers auswendig kannst, ich sage nichts gegen auswendig lernen. Das hilft dir in Momenten, wo du im Kopf nicht mehr ganz klar bist, ja, wo unten und oben sich manchmal vermischen, dann ist gut, dass du etwas auswendig gelernt hast, was du einfach sagen kannst, damit das Karussell mal kurz anhält und die Dinge wieder gerade gerückt werden. Aber wenn das nur im Kopf ist und nicht hier im Herzen, dann wird es dich nicht weiterbringen und wird nichts verändern. Willst du das Wesen der Liebe ergründen? Dann musst du eine Beziehung eingehen. Anders geht es nicht. Du musst eine Beziehung mit dem lebendigen Gott eingehen, der die Liebe selber ist. Sonst wirst du das Wesen der Liebe nie erfahren. Willst du erfassen, was wahre Liebe ist, dann musst du den kennenlernen, der der höchste Ausdruck von Gottes Liebe ist. Jesus Christus. Wir haben keinen besseren Ausdruck. Wir haben nichts Kostbares bekommen als ihn. Und wir haben nicht einen Namen bekommen, sondern wir haben mit Jesus Christus ein ganzes Leben bekommen. Um das aber zu erfassen, was Jesus für dich getan hat, brauchst du wirklich göttliche Hilfe. Ich wage zu behaupten, dass du selber es mit deinem ganzen scharfen Verstand und mit deiner Erfahrung nicht schaffst, das zu erfassen, was Jesus wirklich getan hat. Dazu brauchst du göttliche Hilfe. Und die gute Nachricht heute ist, diese göttliche Hilfe, die hast du bekommen, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Ich möchte mit euch eine Stelle aus Römer 5 lesen. Römer 5, ab Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht alleine aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Willst du das Wesen der Liebe ergründen? Willst du erfassen, was wahre Liebe ist? Musst du eine Beziehung mit Gott leben? Musst du seinen Sohn kennenlernen und brauchst den Heiligen Geist. Ohne den Geist Gottes wirst du es nicht erkennen. Du kannst dieses Buch, die Bibel, lesen, rauf und runter. Ich habe das auch früher gemacht, wie ich in die Kirche gegangen bin. Ich habe gelesen. Das waren interessante Verse. Die waren wichtig, die konnte man auf Geburtstagskarten schreiben oder bei Beerdigungen. Da hast du immer was gefunden, was passt. Aber die Bibel ist keine Wortsammlung für nette Anlässe, sondern die Bibel ist ein Liebesbrief an uns. Und wenn du einen Liebesbrief liest, dann brauchst du jemanden, der dich liebt, der dich meint. Und dann musst du das so lesen, indem du verstehst, ich bin der oder die Geliebte. Und so lese ich diesen Brief nochmal. Ich will verstehen, was da für mich drin steht. Und dabei hilft dir der Geist Gottes. Und hier steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Gott beginnt nicht in deinem Kopf. Wenn du dich für Gott entscheidest, wenn du sagst, ich möchte mit diesem Gott leben, ich möchte Jesus kennenlernen, dann bekommst du, wenn dir jemand hier vielleicht eine Bibel, ein Neues Testament schenkt, das ist nicht dein Rezeptbuch. Das heißt nicht, wenn wir dir sagen, Mensch, lies mal in das Evangelium, dann meinen wir nicht damit, lies mal, was da alles drinsteht, was du darfst und was du nicht darfst. Nein, sondern du sagst es hoffentlich so weiter, dass du sagst, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Lies sein Leben. Lies nach, wie er gelebt hat. Lies, wie er Menschen begegnet ist. Lies, wie er gehandelt hat. Lies, was er gesagt hat. So. Und versuche dann, das aufzunehmen. Versuche, das zu verstehen. Und nicht als, ab jetzt habe ich mich entschieden, Christ zu sein. Ich darf das nicht mehr, ja? Ich schmeiß meine Zigaretten weg, ja? Ich höre auf zu fluchen, ich mache das und das nicht mehr. Wenn du so anfängst, wirst du schnell scheitern. Du wirst versuchen, in deiner Disziplin, in deiner Kraft, Gott zu überzeugen, dass du wertvoll und würdig bist. Und das geht schief. Das kann ich dir sagen, das geht schief. Sondern Gott sagt, nein, ich gieße etwas in dein Herz hinein. Du bekommst etwas von mir, was dich fähig macht, überhaupt Liebe zu erkennen und Liebe zu leben. Und ich gieße es mitten in dein Zentrum hinein. Die Veränderung deiner Persönlichkeit, die findet im Herzen statt. Was ist das Herz? Das Herz ist Zentrum deiner Seele. Du hast Gefühle, du kannst denken, du hast einen Willen, du kannst dich entscheiden. Aber im Zentrum deiner Seele sitzt dein Herz. Da sind deine tiefsten Überzeugungen und Werte fest verankert. Von dort aus denkst du, entscheidest du. Und dort hinein gibt Gott seine Liebe. Er sagt, durch meinen Heiligen Geist, das ist in dir, ob du es spürst oder nicht spürst. Und diese Liebe entfaltet sich. Das ist nichts, was wie ein Reiniger, den du ins Klo kippst, wo du sagst, da ist eine Verstopfung, ich kipp rein und nach 50 Minuten ist das Ding frei und fertig. Nein, so funktioniert es mit der Liebe nicht. Sondern diese Liebe entfaltet sich. Sie durchdringt deine Gedanken, sie durchdringt deine Gefühle und sie durchdringt dein Wollen. Nach und nach. Sie beeinflusst deine Entscheidungen, sie beeinflusst deine Reaktionen und sie beeinflusst deine Handlungen. In Matthäus 12, Vers 34 steht, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und in Vers 35 wird gesprochen von einem guten Schatz und von einem bösen Schatz, der in unserem Herzen wohnt. Ich habe das mal gegenübergestellt. Den bösen Schatz und den guten Schatz. Mal drüber nachgedacht. Die guten Schätze, das ist die Liebe Gottes, die ist ausgegossen in dein Herz. Und zwar nicht, du hast dich für Gott entschieden, im ersten Jahr bekommst du Vertrauen. Im zweiten Jahr deines Christseins bekommst du Furchtlosigkeit. Im dritten, nein, Blödsinn. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, das kommt auf einen Schlag in dein Herz hinein. Dieser gute Schatz befindet sich in deinem Herzen. Aber keiner von uns hat eine Schatztruhe im Herzen, die leer ist. Du begegnest nicht Gott, ja, und Gott sagt, wow, ein leeres Herz, da gieße ich jetzt meine Liebe hinein. Und über Nacht ist dieser Mensch ein völlig umgewandelter, liebenswerter, vergebungsbereiter Mensch. Nein, sondern deine Truhe ist bereits gefüllt, das sage ich dir. Deine Truhe ist bereits gefüllt. Da ist Misstrauen drin, Angst, vor kleinen oder vor großen Dingen, wie auch immer. Das Streben nach Vergeltung, nach Rache, der Manuel und ich, wir haben ein sehr interessantes Gespräch gehabt, letztens auf unserer Klausur, wo wir uns ein bisschen darüber unterhalten haben. Also ich habe gesagt, ich bin erschrocken, was ich damals so entdeckt habe in meinem Herzen. Ich dachte nicht, dass in meinem Herzen Rache wohnt. Ich dachte nicht, dass in meinem Herzen so Vergeltung wohnt. Ich dachte eigentlich, ich bin ein ziemlich friedfertiger Mensch. Und selbst wenn man mich sehr reizt oder so, dass ich friedfertig bleiben kann. Und dann bin ich in Situationen hineingekommen und ich habe ihm eine erzählt, da bin ich selbst über mich erschrocken, zu was ich fähig bin. Mir ging es, glaube ich, nicht ganz so gut gesundheitlich in der Zeit. Ich habe oben in meinem Haus geschlafen, das ist im Obergeschoss, hat die Fenster auf, es war ziemlich warm. Und ab und zu kommen da in den Morgenstunden jugendliche Gruppen durchgezogen, sehr lautstark und angetrunken. Die haben einen Spaß gehabt, sie haben ab und zu von den Nachbarn die großen blauen Papiertonnen mitgezogen und haben die dann vorne bei der S-Bahn auf die Gleise geschmissen. Das ist vorgekommen. Ich höre das im Halbschlaf, ja, und der erste Gedanke war, nein, lauf ans Fenster und sehe, wie die meine blaue Papiertonne packen und mit sich davonziehen. Ich bin im Schlafanzug geblieben, runtergerannt, habe meinen Baseballschläger geholt, ja. Bin in meine Hausschlappen rein und auf die Straße raus. Ich weiß nicht mehr, was ich denen hinterhergebrüllt habe mit dem Schläger in der Hand. Natürlich haben die das Ding stehen lassen und sind stiften gegangen. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn ich wegen einer Papiertonne mit dem Baseballschläger im Schlafanzug auf die Straße laufe, zu was wäre ich dann fähig, wenn mit meinen Kindern irgendetwas passieren würde? Ich bin etwas erschrocken, natürlich war das lustig, aber ich bin etwas erschrocken und ich war mir nicht mehr ganz so sicher, was da wirklich in meinem Herzen wohnt. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz, aber ich habe ziemlich genau erkannt, was da auch noch lebt in meinem Herzen. Du kannst diese Punkte durchgehen, ja? Streitsucht. Immer wieder sich zu rechtfertigen, dass man da doch recht hat, dass man keinen Fehler gemacht hat. Fehler so hindrehen, dass sie irgendwie doch halbwegs vernünftig erklärt werden und dann noch dem anderen das rüberschieben, dass er letztendlich derjenige ist, der hier falsch liegt, ja? Gleichgültigkeit. Minderwertigkeit, Stolz, Habgier, Untreue, diese Liste ist nicht vollständig. Das wohnt zu wie viel Prozent auch immer in unserem Herzen. Und jetzt heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich habe mir gedacht, Gott, wie kann ich mir das vorstellen? Vermischt sich das irgendwie? So ein bisschen eine Ladung Vertrauen mit Misstrauen? Vermischt sich das oder wie geht das? Und da hat Gott mir Folgendes gezeigt. Er sagt, du, ich habe das in dein Herz ausgegossen. Und je mehr du Vertrauen gewinnst in mich, desto mehr wird Misstrauen aus deinem Leben weichen, bis es ganz draußen ist. Gottes Ziel ist es, dass diese linken Dinge, diese bösen Schätze verschwinden. In der Liebe ist keine Furcht, dass Angst verschwindet. Ich meine nicht Vorsicht, ja? Vorsicht ist ganz gut, aber diese Angst, diese Furcht, die dich lähmt, die dich in Abhängigkeiten bringt, ja, die dich Dinge tun lässt, die du eigentlich gar nicht tun willst. Viele, ja, ich habe mal einen Hund gehabt, ich verstehe von Hunden nicht allzu viel, muss ich ehrlicherweise sagen, ja, aber Hunde, die einen Menschen einfach anfallen und beißen, die sind krank und die handeln meistens aus einer Angst heraus. Ja, so viel habe ich verstanden. Mein Hund war groß, der hatte eigentlich vor nichts Angst. Auf den sind die größten Rottweiler zugerannt, bellend und Ding. Die ist einfach stehen geblieben, hat ganz ruhig geguckt. Und irgendwie waren die verdutzt, diese Hunde. Ja? Und dann sind die Freunde geworden. Und dann haben die gesagt... Ja, manchmal gedacht, Mensch, Hund, dann schmeiß dich wenigstens auf den Boden, irgendwie unterwürfig, ja? Nix, die ist einfach stehen geblieben, hat geguckt. Ja, und die wussten dann auch nicht mehr, was sie machen mit ihr. Dann hieß immer, was, mit dem Hund gehst du, mit dem Vertrag? Ich sag, was heißt vertragen? Das haben die untereinander ausgekaddelt, die zwei. Keine Angst zu haben. Nicht mehr Rache zu suchen. Diese blöde Gleichgültigkeit loszuwerden. Ich habe festgestellt, ich möchte das. Ich will das. Aber um das zu wollen, muss ich das Wesen der Liebe ergründen. Ich muss erfassen, was wahre Liebe bedeutet. Wenn Liebe dieses Paket ist auf der rechten Seite, dann kann Liebe alle diese Dinge besiegen. Kann sie aus meinem Herzen tilgen. Und ich meine wirklich tilgen. Wisst ihr, viele Philosophien lehren ja, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Gut und Böse. Das ist übrigens dieses Grundprinzip zwischen Yin und Yang, dieser komische Aufkleber mit Weiß und Schwarz. Also das Gute und das Böse müssen sich im Gleichgewicht befinden, dann ist Frieden und dann ist gut. Vertrauen und Misstrauen im Gleichgewicht? Angst und Furchtlosigkeit im Gleichgewicht? Was ist denn das für ein Zustand? Den will ich nicht. Das ist ein zerrissener Zustand. Gott sagt nein. Licht ist Licht und Finsternis ist Finsternis. Gott sagt, in mir ist keine Finsternis. Es gibt nicht diesen 50-50 Licht-Finsternis-Zustand. Gott sagt, ich bin Licht und wo ich bin, weicht die Finsternis. Wo meine Liebe ist, dann müssen diese Dinge weichen auf der linken Seite. Die gute Nachricht ist die, natürlich kannst du dir das aufschreiben, du kannst das abfotografieren. Das ist nicht etwas, was bis zur nächsten Predigt erledigt sein sollte. Das ist dein Lebensprogramm. Er hört gut zu. Es ist dein Lebensprogramm. Gott gibt dir ein Leben lang Zeit für diesen Prozess, weil Gott an Nachhaltigkeit interessiert ist. Nicht an schnellen, oberflächlichen Erfolgen, an Nachhaltigkeit. Ein Leben lang hast du dafür Zeit. Die Erkenntnis, was wirklich in deinem Herzen wohnt, die kommt leider oft, oder Gott sei Dank, wie man sieht, in den schwersten Stunden deines Lebens. In den Situationen, wo du nicht stark bist, wo du nicht klug handelst, wo die Umstände sich anscheinend gegen dich verschworen haben, wo du sagst, wie kann das sein? Was muss denn noch alles passieren? Was muss denn noch alles kommen? Herr, das langt doch jetzt. Es ist genug. Hat sich Hiob auch gedacht, ne? Wann ist denn Schluss? Wann ist denn das zu Ende? Wie viele Hiobs kennst du in der Bibel? Gut, einen, ich auch nur. Ja, denk nicht immer gleich, du bist Hiob. Ja, es gibt einen Hiob in der Bibel. Denk nicht immer gleich, oh Mann, mir geht's wie Hiob. Nein, es geht dir bestimmt nicht wie Hiob und sei dankbar dafür. Ja, und wenn er war der Gerechteste auf Erden. Einen besseren hat Gott nicht gefunden, das stimmt. Manchmal bin ich froh, dass ich nicht ganz so gut bin anscheinend. Aber die Erkenntnisse kommen in den größten Herausforderungen. In Römer 5 steht ja, nicht allein aber das in Vers 3, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung und Bewährung Hoffnung und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes, die ist in uns. Was heißt das? Das heißt, wenn Bedrängnisse kommen, ja, es sind Herausforderungen und da kannst du daneben langen, da kannst du mal richtig ins Fettnäpfchen treten, das stimmt. Aber das Ziel ist nicht, dich da unten zu halten, sondern Bewährung. Und sagen, Gott, tut mir leid. Ich bin wieder so ausgeflippt, bin wieder so ausgerastet, habe wieder jemanden so beleidigt, ja, habe mich im Ton vergriffen. Oder ich habe es wieder gemacht, ja. Ich war mit dem Geld unaufrichtig. Ich habe Geld veruntreut. Ich bin wieder in diese Falle reingetappt. Gott, ich bin's wieder. Ich brauche dich. Und das ist ein Weg, der wirklich Geduld erfordert. Aber Gott sagt, meine Liebe ist in dein Herz ausgegossen. Da ist etwas ganz Starkes in dir, das möchte diese Ehrlichkeit, das möchte diese Kraft, diese Freude freisetzen in dir. Und das arbeitet in dir. Petrus und Jesus, darüber hatte ich gepredigt. Der Petrus war bis zuletzt davon überzeugt, dass er derjenige ist, auf den sich Jesus am meisten verlassen kann. Und wenn alle gehen, ich nicht. Auf Deutsch gesagt, ich glaube, dass jeder wegläuft. Ausgenommen ich. Ein bisschen stolz, ne? In der Situation. Und er ist so auf die Nase gefallen. Ja, er hat seinen Herrn verleugnet, dem er doch Treue geschworen hat, wo er gesagt hat, du kannst dich auf mich hundertprozentig verlassen, bis zum Tod. Ja, und er musste die Karten auf den Tisch legen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. So, und was macht Jesus dann? Bist du mal kurz zu Petrus, Stefan? Jesus hätte das natürlich so machen können. Er sagt, Mensch, Petrus, das war ja wohl nicht so die ganz große Nummer. Ja, im Hof mit der Magd und so. Und haben wir schon echt Gedanken gemacht, ob ich mit dir noch was anfangen kann. Aber ich habe mir einen Ruck gegeben. Mein himmlischer Vater meinte auch, dass ich es nochmal mit dir versuchen kann. Und ich habe dir hier eine Agenda von Verhaltensregeln zusammengeschrieben. Für Notfälle, damit dir sowas nicht mehr passiert. Okay. Mach's gut. Wisst ihr, nein, nochmal, die Liebe Gottes ist ausgegossen nicht in unseren Kopf. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Da, wo die tiefsten Überzeugungen sitzen. Da, wo der Petrus zutiefst überzeugt war, ich schaffe es und ich halte zu meinem Herrn. Und dann musste er sehen, nein. Das dumme Ding, das Stolz heißt, ja, das wohnt da drin. Und das wollte Gott beseitigen. Und dann hat er eins, Jesus hat einfach eins gefragt. Er wollte nur wissen, liebst du mich? Ich habe darüber gepredigt, dreimal, liebst du mich? Und er wollte immer, hat immer gefragt, diese verschenkende Liebe, liebst du mich mit dieser verschenkenden, bedingungslosen Liebe? Und Petrus hat geantwortet, ich liebe dich so, wie man einen Freund liebt, mit Philia. Und beim dritten Mal hat Jesus dann gesagt, okay, liebst du mich, wie man einen Freund liebt? Petrus sagt, ja, da sind wir bei der Wahrheit. Wahrhaftig werden. Und dann hat Jesus wiederholt und hat gesagt, ich setze auf dich, weide meine Lämmer. Kein Programm. Warum? Jesus sagt, mein Programm ist schon hier in dir. Mein Programm wohnt schon in deinem Herzen. Das heißt Vertrauen lernen, Vergebungsbereitschaft lernen. Das heißt großzügig und Barmherzigkeit lernen. Mein Programm wohnt bereits in deinem Herzen. Das muss ich dir nicht extra geben. Es muss sich entfalten in dir, Petrus. Und ich glaube an dich. Und ich glaube, dass du das schaffst. Und Jesus hat ihm damit seine Würde zurückgegeben und hat Liebe ausgedrückt. Wisst ihr, Liebe ist so etwas Starkes. Aber es sind nicht nur, Gott sei Dank, es sind nicht nur die schwersten Stunden und die größten Herausforderungen, die das freisetzen. Die gute Nachricht ist, es können auch Ereignisse sein, die einfach dein Herz berühren. Es langt manchmal, dass du einen Film siehst, es langt, dass du ein Bild siehst, es langt, dass du eine Geschichte hörst, wie sie der Eckhart vorgelesen hat, über dieses behinderte Mädchen und die Eltern. Was viele Herzen hier berührt hat, ich weiß den Kontext nicht mehr ganz, aber es ging darum, welchen Blick haben wir auf Menschen mit einer Behinderung und welchen Wert können wir in ihnen erkennen? Ist es nur eine Folge der gefallenen Schöpfung oder kann man mit Augen auf ein behindertes Kind schauen, die dieses Kind in seiner Art, wie Gott es gedacht hat, wirklich wahrnehmen lassen und zeigen? Und das war unglaublich durch diesen Text, ist das passiert. Ich denke, bei vielen hier, die gesessen waren. Das gibt einen Blick in dein Herz hinein. Da öffnet sich etwas und du stellst etwas fest in dir. Das muss nicht immer das Schlechte sein. Das kann auch den guten Schatz in dir zeigen, wo du denkst, wow, da ist Barmherzigkeit in mir. Da ist Güte in mir. Da ist eine Großzügigkeit in mir. Aber die muss wachsen. Die muss größer und stärker werden. Und so ist es oft, dass durch Predigten oder durch solche Sachen unsere Herzen berührt werden. Habt ihr das schon mal empfunden, wenn etwas aufgeht in deinem Herzen? Und nach kurzer Zeit schließt sich das wieder. Warum? Da geht das wieder zu. Bis das nächste Mal diese Botschaft kommt oder du etwas siehst und da geht wieder im Herzen etwas auf. Und dann schließt sich das wieder. Du musst das, was du entdeckt hast, musst du nehmen. Und damit etwas machen. Das ist nicht viel. Du musst damit wohin gehen? Wo gehe ich damit hin? Lass uns mal Hebräer aufschlagen, Hebräer 4. Ab Vers 14, Hebräer 4, ab Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, aber ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Vielleicht denkst du, dass das vor allen Dingen für die Momente bestimmt ist, wo du von Gott etwas willst. Du hast ein Anliegen, du brauchst eine neue Arbeit, du brauchst einen Lebenspartner, du brauchst Gesundheit, du brauchst irgendwas. Und dann kommst du vor diesen Thron der Gnade. Aber ich sage dir eins, du solltest ganz oft vor diesen Thron der Gnade kommen, ganz oft. Und du solltest es in jedem Fall in diesen Momenten tun, wo in deinem Herzen etwas aufgeht. Entweder, wenn du darüber erschrickst, dass du mit Schlafanzug und Baseballschläger draußen stehst, weil ein paar Jugendliche deine Papiertonne geschoben haben, dann solltest du zu Gott gehen und sagen, Gott, was war das? Was wohnt in meinem Herzen? Wenn du durch welche Art auch immer zu Geld gekommen bist, ja, und du deine ersten Gedanken sind, was mache ich damit und was tue ich mir Gutes und überhaupt und so, und dich berührt etwas, was du siehst in einem Film oder eine Geschichte, und dann geht etwas im Herzen auf und du spürst, ich sollte von dem Reichtum, den ich habe, etwas weitergeben. Dann geh vor diesen Thron der Gnade. Nicht, weil du sagst, Gott, soll ich mir den Audi kaufen oder den BMW Diesel? Dann brauchst du nicht vor den Thron der Gnade gehen. Und sagen, Herr, du hast mich gesegnet. Ich möchte andere segnen. Was möchtest du, dass ich mit den 5 Broten und den 2 Fischen tue? Ich möchte sie dir geben. Was möchtest du damit anfangen? Oder dein Herz wird angerührt, ja, und du merkst, Mensch, wir haben über Afrika viel gehört und über andere Länder, wo wirklich Armut ist, und dein Herz geht auf. Dann geh zu Gott, geh vor diesen Thron der Gnade und sag, Herr, da hat etwas mein Herz berührt. Ich habe gespürt, dass deine Barmherzigkeit da ist. Wo kann diese Barmherzigkeit Ausdruck finden? Ich möchte nicht Monate warten, bis die nächste Predigt wieder kommt und mein Herz berührt und ich spüre, da ist Barmherzigkeit in meinem Herzen. Wie kann diese Barmherzigkeit Ausdruck finden? Soll ich nach Afrika gehen? Sagt der Herr vielleicht zu dir, nee, geh einen Stock tiefer und klingel beim Nachbarn. Na, wie einfach. Vielleicht kommt das, verstehst du? Nicht immer gleich in Schemas denken, in Schemata denken, wo du sagst, Herr, das und das, frag ihn doch einfach. Gott weiß, ob du oder diejenige, der oder diejenige bist, ja, die an ein anderes Land sendet. Vielleicht muss es nur der Weg zum Nachbarn sein. Vielleicht ist es in deiner Familie ein Auftrag. Du merkst, ich habe Barmherzigkeit im Herzen. Und weißt du, wenn du das machst, wenn du diesen Weg beschreitest, was dann passieren wird? Können wir die Schätze nochmal einblenden? Barmherzigkeit wird zunehmen. Und das Tolle ist, die Gleichgültigkeit wird automatisch abnehmen. Du musst nicht auf Knien rumrobben und sagen, Herr, nimm mir diese blöde Gleichgültigkeit. Nein, du musst Barmherzigkeit mehr Raum geben. Dann wird das andere abnehmen. Das geht nicht anders. Es wird sich nicht vermischen. Es wird es rausschieben. Wie wenn da so ein Balken fährt und irgendwann verschwindet das. Deshalb ein Leben lang Zeit für alle diese Punkte. Wertschätzung. Gott hat mich gelehrt, in der Schule meine Schüler wertzuschätzen. Die sind ganz klein, 9 und 10 Jahre und reden manchmal ziemlich altklug daher. Und die brauchen Erziehung und Wegweisung. So viel ist klar. Ich bin der Lehrer. Und es bleibt auch so. Aber Herr, ich habe gesagt, wie schaut denn Wertschätzung dann aus bei denen? Und ich bin an Punkte gekommen, wo ich sehr ärgerlich war und mich auch im Ton vergriffen habe. Und sag Gott, nein, weil du der Lehrer bist, gehst du darüber nicht hinweg. Du hast es vor all der ganzen Klasse gesagt, du stehst morgen vor der ganzen Klasse und du wirst das vor der ganzen Klasse in Ordnung bringen. Und dabei wird dir kein Zacken aus der Krone fallen. Du bleibst der Lehrer. Du wirst nicht verlieren an Autorität, du wirst gewinnen. Das musste ich lernen. Das habe ich nicht so ganz geglaubt am Anfang. Aber das hat funktioniert. Respekt und Achtung kommen, wenn man Menschen und auch Schüler in dieser Art und Weise behandelt. Ja? Es kommt. Das sind Lektionen des Lebens und das sind Dinge, die müssen an den Thron Gottes, die müssen vor diesen Thron der Gnade. In Hebräer steht nochmal dieser Thron der Gnade, in Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Immer wieder diese Erinnerung. Du kannst kommen zu Gott, den er uns aufgetan hat als den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten. Vorhin haben wir schon gehört, mit Zuversicht, ja, mit wahrhaftigen Herzen. In vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Was heißt das? Mit wahrhaftigen Herzen, das heißt ehrlich. Hör auf, dich selbst zu rechtfertigen. Sage Gott klar, was du erkannt hast, was in deinem Herzen wohnt. In vollkommenem Glauben, was heißt das? Das heißt, dass du einfach in diesem absoluten Vertrauen vor Gott kommst und sagst, Herr, ich habe da was entdeckt in meinem Herzen und nur du und wirklich nur du kannst damit umgehen und kannst es verändern. Das ist vollkommener Glaube. Ich stehe hier, weil ich erwarte Gott, dass du diese Sache in mir ändern kannst und willst. Ich vertraue dir vollkommen. Nicht, dass ich vollkommen in vollkommenem Glauben, ja, dann brauche ich jetzt erstmal nicht vor den Thron der Gnade kommen. Ja, wenn ich 1000%ig überzeugt bin, dass alles richtig und alles gut läuft in meinem Leben, komme ich nicht vor diesen Thron der Gnade. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, hat Jesus gesagt. Ich komme, weil ich etwas entdeckt habe, wo ich sage, Herr, da ist etwas, das muss weg. Oder ich habe etwas, das ist klein, das muss wachsen und es muss groß werden. Mach das in meinem Leben, bring das hervor. Und los von dem bösen Gewissen. Was heißt das? Das heißt, ich habe etwas erkannt, was mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Der Petrus hat erkannt, dass er stolz ist. Er hat es bis zuletzt nicht geglaubt. Erst im schlimmsten Moment hat er geweint und erkannt, ich bin eigentlich unfähig, das zu halten, was ich meinem Herrn versprochen habe. Ich war so ein stolzer Knopf. Er ist darüber wirklich zerbrochen. Und dann hat ihn Jesus genommen und wieder aufgerichtet. Los von dem bösen Gewissen, von den Entschuldigungen. Gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Durch die Taufe, unser Bekenntnis zu Jesus durch die Taufe, sind wir gewaschen. Und so kommst du. Und das Schöne ist, ich sage dir eins, du wirst nie allein vor diesem Thron der Gnade stehen. Weißt du, wie viele täglich vor diesen Thron der Gnade kommen und links und rechts neben dir ihre Knie beugen vor Gott und bitten um Vergebung, um Erneuerung, Wiederherstellung. Du bist in bester Gesellschaft. Du gehörst zur Gemeinschaft der Begnadeten. Und wisst ihr, wie das dann weitergeht? Und lasst uns aufeinander Acht haben, heißt es in Vers 24, und anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Dieser Ruf in die Gemeinschaft ist aufs Engste verbunden mit Liebe. Nicht kommt hier und macht die Hütte voll, dass wir sehen, dass alles, ja, weil halt eine gefüllte Gemeinde schöner ausschaut als eine halbvolle. Nein, kommt in die Versammlungen, damit ihr das Wort Gottes hört, damit ihr euer Herz berühren lasst und in dieser Gemeinschaft gespiegelt bekommt und erlebt, wie es um euer Herz bestellt ist. Wisst ihr, wenn ich in irgendeine Hütte in den Wald ziehe und da ein paar Jahre bleibe und mit Hasen und Rehe Gemeinschaft pflege, dann bekomme ich nicht so wirklich mit, was in meinem Herzen wohnt. Ich glaube, mit denen komme ich ganz gut klar. Du spürst, was in deinem Herzen wohnt, wenn du mit Menschen enger zusammenkommst. Wenn du mit Menschen konfrontiert wirst, mit ihrer Art zu denken, zu leben, mit dem, was sie sagen, mit dem, wie sie handeln, dann wirst du merken, was sich in deinem Herzen tut. Das ist ein Spiegel für dein Herz. Und es ist gut, dass wir in Gemeinschaft zusammenkommen. Abgesehen davon, dass es Gott Freude macht, wenn wir gemeinsam ihn loben und preisen, so wie vorhin in einem wirklich fantastischen Lobpreis, ja, der auch nur möglich war, weil Gott in uns lebt schon und weil da etwas in uns ist, was diesen Gott preisen und anbeten möchte. Und wenn du deine faulen Knochen hochkriegst und das machst, dann jubelt der Himmel. So ist das. Herr, sieh an, wie es in dieser Sache in meinem Herzen um mich bestellt ist. Vergib mir, verändere mein Herz an diesem Punkt, heile mich. Und da darfst du dir gerne erstmal eine Sache rausgreifen, die dir besonders entgegengesprungen ist. Und sagen, Herr, ich weiß, dass da so viel anderes drin ist, aber in der Sache, da will ich heil werden. Da möchte ich, dass diese Liebe an diesem Punkt Raum nimmt in meinem Herzen. Und dann kommt ein Prozess in Gang, das kann ich dir versprechen. Du wirst in Situationen kommen, die dich genau in diesem Punkt herausfordern werden. Wenn du um mehr Barmherzigkeit bittest, wirst du in Situationen kommen, wo Barmherzigkeit gefordert ist. Wo du merkst, selber schuld. Was ist mein Problem? Sag Gott, okay, denk mal an meinen Sohn. Wie hat er reagiert? Lies das Leben von Jesus. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, ist den Menschen begegnet. Er ist in ihre Häuser gegangen. Er hat ihnen Liebe gezeigt. Ja, er hat diesen kleinen Zachäus besucht. Dieser eine Besuch, ein einziger Besuch von Jesus hat genügt, ja, um das Leben von diesem Menschen, um das Herz von Zachäus zu drehen. Aus einem habgierigen Menschen ist ein großzügiger Mensch geworden, der zurückgezahlt hat und noch mehr. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wem ich zu viel genommen habe, dem gebe ich es zurück und ich lege noch was oben drauf. Denn heute hat mich der Herr besucht. Jesus hat nur Liebe gezeigt. Er hat diesem Mann wieder Würde und Respekt gegeben. Es hat ein ganzes Leben umgekrempelt. So hat Jesus gelebt und gehandelt. So ist er Prostituierten begegnet. Er hat ihnen eine Würde gegeben, die die Gesellschaft ihnen nicht mehr geben wollte. Diese haben sich entsetzt darüber, wie diese Frau zu seinen Füßen war, ja, seine Füße geküsst hat. Uah, fanden die unmöglich. Jesus hat das Herz gesehen, hat erkannt, was sich in ihrem Herzen tut und hat sie darin bestätigt. Er hat gesagt, das mit dem Öl, die hat mich gesalbt zu meinem Begräbnis. Die hätte etwas zutiefst Geistliches getan, ohne es zu wissen. Das sind die Momente, die dann passieren, wenn du dich aufmachst für Gott und ihn da ranlässt. Herr, ich brauche dich. Heile mein Herz, verändere mein Herz. Du hast den Heiligen Geist und er wird dich begleiten auf diesem Weg. Jesus hat Folgendes ganz ehrlicherweise gesagt. Wer mir nachfolgt, den erwarten nicht unbedingt rosige Zeiten, aber fantastische Erlebnisse. Wer mir nachfolgt, dessen Leben wird sich verändern. Dessen Herz werde ich neu machen. Jesus hat in Matthäus 10, Vers 16 gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Normalerweise das Todesurteil, oder? Also gerade jetzt, ne, wer ein bisschen liest in der Zeitung, ein bisschen hört, der Wolf ist zurück. Und er findet im Moment Norma, Aldi und Lidl. Das sind die ganzen Schafherden. Ne? Ist alles am Weg. Schön eingepackt schon, die Schäfchen. Können nicht raus. Na, da hüpfe ich rein, da bediene ich mich. Normalerweise ist der Wolf das Todesurteil fürs Schaf. Und Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Aber glaub mir eins. Ein Schaf, das weiß, welchem Herrn es gehört, wird den stärksten Wolf auch zum Schaf machen. Der Wolf bekommt eine Lammesnatur, wenn das Schaf keine Angst hat und stehen bleibt und nicht wegläuft. Ja? Wie mit dem Hund. Genau. Wir bleiben mal bei Schaf und Wolf. Bitte versuche nicht, als Schaf dir eine Wolfsmütze überzustülpen und möglichst cool zu sein als Schaf. Das ist ziemlich lächerlich für die Wölfe. Sondern bleib ein Schaf, das seinen Herrn kennt. Und nimm diese Lammesnatur an. Und der Wolf wird sich verändern oder abhauen. Es gibt auch Wölfe, die haben keine Lust, sich zu verändern. Ja? Da sagt Jesus, okay, dann geh weiter. Aber hab keine Angst. Und bleib bitte kein Wolf im Schafspelz. Damit kannst du vielleicht Menschen blenden, kannst Menschen etwas vorspielen, ja, indem du Gottesdienst oder christliche Veranstaltungen besuchst, ja, aber innen drin ein Wolf bleibst, weil du sagst, diese Dinge, Rache oder ich entscheide selber, wem ich da barmherzig bin oder was nicht, das möchte ich für mich alles behalten. Das ist Wolfsnatur. Der kontrolliert sich selber. Der entscheidet selber, wem er Gnade gewährt und wenn nicht. Tausch das ein gegen die Lammesnatur. Geh in diesen Prozess rein. Es dauert ein Leben lang, aber es lohnt sich. Das kann ich euch sagen. Es gibt einen Frieden im Herzen, den wirklich niemand geben kann. Das kann ich dir sagen. Du wirst einen Frieden bekommen, wo andere sagen, bist du blöd. Und du sagst, du, vielleicht bin ich in deinen Augen blöd, weil ich das so und so mache. Aber ich habe einen Frieden drüber und habe eine Freude gewonnen. Das möchte ich nicht mehr herschenken. Okay? Ich denke, das war genug. Ihr werdet in den nachfolgenden Predigen genügend Möglichkeiten haben, diese Punkte wiederzufinden. Und ich möchte noch mit Gebet abschließen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns wie Schafe unter Wölfe sendest. Und dass du sagst, fürchtet euch nicht, ihr kleine Herde, fürchtet euch nicht, denn ich habe diese Welt bereits überwunden. Ich habe die Wölfe überwunden. Und Herr, wir bitten dich um diese Gnade, dass wir erkennen dürfen, was in unseren Herzen wohnt. Und Herr, dass wir darüber nicht nur erschrecken, sondern mit dem, was wir gesehen haben, zu dir kommen, zum Thron der Gnade. Dass wir es dir zu Füßen legen und sagen, Herr, veränder das. Und dass wir vertrauen, dass du dann in uns arbeitest, dass du uns veränderst, Herr. Herr, dass wir deine Natur annehmen, mehr und mehr, Jesus, dir ähnlicher werden. Herr, so werden wir Menschen gewinnen, Herr. So werden wir Menschen für dein Reich gewinnen, Herr. Und danke, dass du schon gesiegt hast, Herr. Diesen Sieg müssen wir nicht mehr erringen. Du hast. Und wir dürfen diesen Sieg verkündigen, Herr. Halleluja. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.